möchte euch danken, dass ihr gebetet habt. Dass ihr gebetet habt für mich, für die Wahlen jetzt in dieser Woche. Und auf der Bundestagung wurde ich jetzt zum Leiter der Inlandmission für Deutschland, für der ganzen Gemeindebewegung gewählt. Und ich möchte euch danken, dass ihr dafür gebetet habt. Denn das ist ein Vorrecht und das ist eine Ehre und das ist auch eine Verantwortung, die damit einhergeht. Unser Land braucht Jesus, Amen. Und ich sage nicht, dass ich jetzt hier die Lösung habe für alle möglichen Themen und Probleme. Wer bin ich eigentlich? Aber ich hätte mir niemals vorgestellt, dass Gott vor 3 Jahren, als er mit mir in den tiefen Zerbruch gegangen ist, dass das im Verborgenen, aus dem Verborgenen heraus mal erwächst und heute eine ganze Bewegung mir Vertrauen zuspricht und sagt, führe uns dahin, gib uns das, was Gott dir angefangen hat zu zeigen. Und ich erlebe egal wo ich hingehe aktuell, gestern waren wir mit den Jugendleitern der ganzen Bewegung zusammen und wir haben denen Dinge weitergegeben. Ben und ich waren dort und ich kann es einfach nicht in Worte fassen, was es mit Menschen macht, wenn wir anfangen, die Prinzipien des Reiches Gottes, denn es sind Prinzipien des Reiches Gottes, ihr Lieben, die wir weitergeben und es aktiviert die Leute, das setzt die Leute frei. Zu mir kam ein Mann aus einer anderen Gemeinde, aus einer Leiterschaft und er hat gesagt, warum haben wir das verloren in unserem Land, dass wir anfangen können, wirklich Reich Gottes zu bauen, in den Menschen hinein und nicht nur Programme. Und ich sage nur, weißt du, wir haben nach einfacheren Alternativen gesucht, nach schnelleren, nach attraktiveren Möglichkeiten, um irgendwie anziehend zu sein für diese Welt. Aber wisst ihr, was anziehend ist für diese Welt? Authentische Christen, die anfangen, diese Menschen zu lieben und für sie da sind. Amen. Unsere Kinder brauchen nicht ständig hier irgendwelche Programme, sie brauchen nicht ständig irgendwelche Jahrmärkte und irgendwelche Karusselle. Ab und zu ist das schön, ja? Freuen sie sich auch. Was unsere Kinder brauchen, sind authentische Väter und Mütter, die sie lieben und die sich in sie investieren. Amen? Warum sollte es in Gemeinde anders sein? Glauben wir wirklich, dass das, was wir in unseren Zusammenkünften, wenn wir einfach zusammenkommen, wenn wir Dinge hören, dass das schon alles ist? Jesus lädt uns ein, seine Braut zusammenzukommen, zugerüstet zu werden, Hoffnung zu bekommen, Glauben zu empfangen. Und wirklich zu erleben, dass Menschen an deiner Seite sind, die sich in dich hinein investieren, in dich hinein lieben, dass du hinausgehst in diese dunkle, finstere Welt, um das Evangelium weiter auszubreiten. Seid ihr mit mir? Ich möchte euch kurz ein paar Gedanken mit reinnehmen. Das ist eine neue Vision, die es ist nicht neu, es ist nur eine neue Vision vielleicht für einige von uns, weil ihr vielleicht natürlich jetzt nicht so mit dem Ding schwanger gegangen seid. Aber das, was ich euch jetzt bringe, ist etwa ein Herzschlag von uns in der Leiterschaft, in der erweiterten Leiterschaft und es ist etwas, was Gott zu mir in den letzten Monaten immer wieder sagt und deswegen ist im Grunde genommen Gottes Vision. Das Thema ist heute ist die Gemeinde, von der Gott träumt. Glaubst du, dass Gott von einer Gemeinde träumt? Glaubst du, dass Gott manchmal Albträume hat über Gemeinde? Wir wissen ja, Gott schläft zwar nicht, aber ich glaube, wenn er schlafen würde, dann hätte er so manches Mal Albträume. Ich glaube, Gott träumt von einer Gemeinde und ich glaube, dass dieser Ort, diese Gemeinde eine Gemeinde ist und wird zunehmend werden wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, von der Gott träumt. Die damalige Kirche, als sie entstand zu Pfingsten, ist interessant, sie hatte keine Website, sie kein Instagram-Account, kein WhatsApp-Kanal, nichts, kein pastorsblog.de, kein jüngermachen.de. Aber diese Gemeinde wuchs unaufhaltsam. Warum? Es heißt dort, der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Träumst du nicht auch von so einer Gemeinde? Oh, nicht? Wir schauen uns den Text an, den mir Gott aufs Herz gelegt hat. In Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 heißt es, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen. Ich freue mich schon auf das, was wir alles so verkaufen hier. Nein, keine Sorge, alles. Keine Panik, okay? Die bedürftig waren. Sie sahen die Menschen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Habt ihr das schon mal gelesen, dass es dort fröhlich zuging? Hey, da war Freude. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Noch einmal, sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Manche sagen, wann ist der Lobpreis endlich vorbei? Wann ist die Anbetung endlich vorbei? Ist nicht so mein Ding. Siehst du, was hier steht? Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Warum? Weil Gott alle Ehre gebührt. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wow. 3000 neue Christen zu Pfingsten auf einmal. Du kannst diesen Text stehen lassen. 3000 Menschen kamen zum Glauben und stellt euch die Herausforderung jetzt vor. 3000 Neubekehrte an einem Tag. Das nenne ich jetzt eine Mammutaufgabe. 3000 Leute. Nun, jetzt ist es so, wie werden aus 3000 emotional gepackte Menschen reife Christen? Also nur weil jemand sagt, die Hand hebt und sagt, ich glaube jetzt an Jesus, bedeutet es, dass jetzt alle Reife, alles was Gott für jemanden hat, schon in einem ist? Ich möchte uns die vier Säulen einer lebendigen Gemeinde weitergeben. Schaut, die erste Säule ist die Lehre der Apostel. In diesem Wort heißt es, sie hielten hartnäckig fest. Die erste Gemeinde hatte Hunger nach dem Wort Gottes. Meine Beobachtung ist, dass in der christlichen Welt der Hunger nach dem Wort Gottes steigen muss. Amen. Er muss zunehmen. Die ersten Christen haben sich gefragt, wie hat Jesus gelebt? Erkläre uns, sagt uns, zeigt uns, was Jesus gemacht hat. Was hat Jesus getan? Wie hat Jesus geliebt? Warum hat Jesus gesagt, was er gesagt hat? Und ich sehe, und nicht nur ich, wir sehen die Gefahr der Oberflächlichkeit. Damals Twitter, heute Tweets, heute X, ja, diese 280 Zeichen, ja, möglichst wenig Raum, zack, ich spreade es raus. Oder 15 Sekunden Videos, Hauptsache alles kurz, kurz, kurz. Das ist eine Oberflächlichkeit, die in unserer Gesellschaft ist. Aber ihr Lieben, echte Transformation, und ich hoffe, ihr seid mit mir, braucht mehr als spirituelle Häppchen. Mal hier ein Verslein, hier ein Social Media Video, 15 Sekunden, yeah, click, like, toll. Transformation braucht solide biblische Wahrheit, seid ihr mit mir? Die tief ins Herz dringt. Grab tief im Wort Gottes. Fang an zu lesen. Fang an, die Bibel zu erforschen. In unserer Kleingruppe, in der wir uns Woche für Woche treffen, tauchen wir tief ein, immer wieder in das Wort Gottes. Und es ist, wisst ihr, was das Erstaunlichste ist? In unserer Gruppe kommen ja auch Nicht-Christen. Und wir lesen gemeinsam das Wort Gottes. Diese Nicht-Christen entdecken manchmal Dinge im Wort Gottes, die entdecke ich nicht. Was zeigt es mir? Gott spricht zu jedem. Und Gott spricht durch jeden. Selbst mich, der sich manchmal wie ein Esel aufhält, ja? Oder verhält. Er spricht, er gebraucht jeden. Jemand sagte, wenn du dieses Buch öffnest, öffnest du nicht einfach ein Buch. Wenn du das Wort liest, nimmst du nicht bloß Informationen auf, du nimmst Leben auf, warm von Atem Gottes. Ein anderer sagte, das Wort Gottes ist ein Arsenal göttlicher Wahrheiten. Es sind die Schwerter, die Gott uns gibt, um geistliche Kämpfe zu bestehen. Mein ganzes Leben war das Wort Gottes, die Waffe, die mich am meisten durchgetragen hat, die mir am meisten, in mir am meisten Glauben hervorgebracht hat und die am meisten mir geholfen hat, die Hürden und die Herausforderungen zu überwinden. Seid ihr mit mir? Es ist das Wort Gottes, was ich immer wieder aufschlug, immer wieder aufschlage, immer wieder lese, immer wieder eintauche und sage, Gott, gib mir, sprich zu mir, ermutige mich, ich brauche deine Wahrheit. Die zweite Säule ist Gemeinschaft, die wir hier sehen. Wisst ihr, das Wort für Gemeinschaft steht dort Koinonia. Koinonia ist mehr als ein Hallo. Koinonia bedeutet, ist mehr als ein Hallo nach dem Gottesdienst im Foyer. Oder ein Käffchen. Wir lieben Kaffee, wir lieben alle Kaffee oder fast alle, okay? Manche lieben Tee. Aber Koinonia ist weit mehr. Koinonia ist tiefe Verbundenheit von Herz zu Herz. Leben wirklich miteinander teilen. In unserer Kleingruppe mit Menschen, mit denen wir unterwegs sind, versuchen wir, Leben zu teilen. Es gelingt mal besser, es gelingt mal schlechter. Mal hat man mehr Zeit, mal hat man weniger Zeit. Aber wir haben uns entschieden, miteinander und füreinander da zu sein. Ich will dir eine Frage stellen. Wenn du plötzlich nicht mehr zum Gottesdienst kämst, würde es jemand wirklich bemerken? Gut, Alex. Würde jemand anrufen, vorbeikommen und nachfragen? Gut, Alex. Oder, jetzt schaut zu, oder könntest du 3 Monate fehlen und niemand würde es mitbekommen? Aber jetzt, vielleicht sitzen hier Leute und die sagen, ich habe über den Punkt nachgedacht. Ja, wenn ich jetzt nicht mehr komme, da kräht doch kein Hahn danach. Und ich möchte dir etwas sagen. Beziehung ist keine Einbahnstraße. Horst Opaschowski, er ist ein Zukunftsforscher, hat Folgendes gesagt. Wer zeitlebens soziale Kontakte nicht pflegt, bleibt meist allein oder alleingelassen. Menschen müssen früh lernen, sich eigenständig soziale Netze aufzubauen. Also mit anderen Worten, wenn du darauf wartest, dass du tolle Beziehungen irgendwo, egal wo, bekommst und dass die Leute dich anrufen, die Leute sagen, hey, du hast mir gefehlt. Wenn du nur darauf wartest, dann wirst du auch noch in 10 oder 15 Jahren warten. Ist so. Jemand sagte, die aktive Teilnahme an Gemeinschaftsangeboten erleichtert Kontaktaufnahme und fördert Geselligkeit. Wer nur wartet, bleibt allein. Beziehung ist keine Einbahnstraße. Und Thomas Harry, der sehr starke Bücher über Leiterschaft und auch innere Themen geschrieben hat, der sagt, übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Beziehungen und ergreifen Sie die Initiative. Erwarten Sie nicht, dass sich tragende Beziehungen von selbst oder zufällig ergeben. Seid ihr da? Das passiert nicht zufällig. Wie entsteht echte Gemeinschaft? Ich habe hier mal aufgeschrieben, Verletzlichkeit wagen. Wenn wir anfangen, unsere Masken fallen zu lassen, wenn wir mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, erzählen, wie es mir geht. Hast du solche Räume? Hast du Menschen, mit denen du das teilen kannst? Wo du deine Kämpfe teilen kannst? Wo du miteinander weinst? Wo du durch die Herausforderungen zusammengehst? Wo du den Alltag gemeinsam bewältigst? Chuck Colson sagte, kein Christ kann stark werden und den Druck dieses Lebens standhalten, wenn er nicht von einer kleinen Gruppe umgeben ist, die ihm dient und ihn im Glauben aufbaut. Es geht nicht. Funktioniert nicht. Die dritte Säule ist das Brotbrechen. Hier steht das Abendmahl. Sie kamen zusammen und feierten täglich das Abendmahl. Das, was sie dort feierten, das Abendmahl, das, was wir hier feierten, ist nicht einfach nur ein Ritual, ist nicht einfach nur eine Tradition. Wisst ihr, was passiert? Wir begegnen dem lebendigen Jesus Christus im Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, sie begegneten Jesus. Jesus war immer im Fokus, im Zentrum. Ihr ganzes Bestreben, ihr ganzes Verlangen war es, Jesus zu begegnen. Warum? Denn Jesus ist Leben. Amen. Jesus ist übernatürliches Leben. Jesus vertreibt die Mächte der Finsternis. Jesus befreit dich und mich von der Sünde. Jesus vergibt uns unsere Schuld. Jesus ist der König der Könige. Jesus ist derjenige, vor dem sich alle Knie eines Tages beugen werden. Jesus ist derjenige, der uns zum Vater, zum Thron der Gnade führt. Jesus ist der, der uns den Vater zeigt. Ich habe zum Schluss meiner Predigt einen Brief vorbereitet, den ich vorlesen werde. Es ist ein ganz persönlicher Brief für dich, den ich geschrieben habe und wo ich das Empfinden habe, dass Gott dir heute Heilung schenken möchte. Und es heißt, sie nahmen täglich gemeinsame Mahlzeiten, das Abendmahl. Aber wisst ihr, es war mehr als einfach nur, so wie wir das jetzt hier feiern, so ein bisschen Saft. So ein kleines Tröpfelchen und ein kleines Matzenstückchen Brot. Also das wäre ja traurig, wenn sie so zusammengekommen wären, oder? Also Mario, wenn du uns einlädst oder so, dann wird aufgetischt, ja. Das ist so das ist schön, ja. Das war jetzt kein Wink mit dem Zaunfall, okay. Aber so, stell dir mal vor, du wirst eingeladen und dann stellt jemand so ein bisschen und hier noch ein so, lass dir schmecken. Hä? Nein, da wurde gegessen, da wurde gefeiert, da wurde Leben geteilt. Und da wurden Menschen eingeladen. Denn täglich fügte Gott Menschen hinzu. Ja, glauben wir denn, dass sie schon alle voll fertig bekehrt waren und alles finito, abzack, in trockenen Tüchern? Diese Menschen wurden eingebunden, eingeladen in die transformative Kraft des Wirken des Heiligen Geistes, was damals da war und was ich glaube auch, was Gott heute freisetzen möchte. Häuser wurden geöffnet, sie aßen zusammen, sie lachten sogar zusammen. Hey, sie lachten sogar zusammen. Da wurde mal ein Witz erzählt. Sie weinten zusammen, sie lebten zusammen, nicht nur sonntags, sondern täglich. Das war ihre größte Stärke, gemeinsam. In Brasilien besuchte Alex und ich eine Gemeinde. Und jetzt müsst ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Gemeinde lebt Jüngerschaft so intensiv und so krass. Die haben 700 Leute in sogenannten Zellgruppen gehabt und erst als sie 700 Leute waren in Zellgruppen, haben sie angefangen mit Gottesdiensten, so wie wir es jetzt machen. Also erst als sie 700 Leute waren, okay? Also lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Warum? Ich habe gefragt. Folgendes sagen sie, ihr Geheimnis, das haben sie gesagt, wir bauen keine Gemeinde. Wir machen Jünger. Und Jesus baut daraus seine Gemeinde. Versteht ihr das? Das heißt, wir machen nicht busy Programm, dass die Leute kommen, sondern wir investieren unser Leben in Einzelne und Gott baut aus diesen Leuten Gemeinde. Und als sie angefangen haben mit Gottesdiensten, als sie angefangen haben mit Veranstaltungen, da waren 700 Leute all in. Im Kinderbereich, am Begrüßungsdienst. Sie liefen sogar mit der Kamera durch die Gegend, machten irgendwelche Videos, evangelistische Videos für die Menschen da draußen, dass die Leute sehen, hey, wir haben eine tolle Gemeinde hier. Bevor sie ein Gebäude hatten, hatten sie eine Bewegung des Heiligen Geistes. Die vierte Säule ist das Gebet. Die erste Gemeinde betete gemeinsam. Nicht nur der Pastor, nicht nur die Ältestenschaft, sondern jeder, alle beteten zusammen. Und echter Glaube führt nicht zu schönen Worten, sondern zu konkreten Taten. Und ich bin so dankbar, was wir hier momentan erleben bei manchen, das ist noch im Verborgenen. Aber es gibt hier Leute, eine Reihe von Leuten, die in den vergangenen Wochen das erste Mal in ihrem Leben 5 Tage am Stück gefastet haben. Oder eine Woche. Gebetet und gefastet haben. Die mir im Vorfeld gesagt haben, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und die jetzt zu mir kommen und die sagen, ich erlebe Gebetserhörungen. Gott tut Wunder in meinem Leben. Das, was Gott vorhat in Zukunft, ist unterfüttert, ist getragen durch eine massive Fasten- und Gebetsbewegung. Und ich höre euch gerade sehr laut Amen rufen. Denn das geschieht nicht aus unserer Kraft, das geschieht aus Gottes Kraft. Warum faste ich? Warum verzichte ich auf Nahrung? Warum faste ich seit 3 Jahren Social Media? Warum? Weil ich sage, ich will mich abhängig machen von Gott und ich verzichte auf Dinge, die mir lieb sind, die mir vielleicht gut sind. Und ich sage für eine gewisse Zeit, Gott, ich lasse es los, weil ich das möchte, was du für mich hast. Amen. Was waren die 3 Ergebnisse? Es waren mächtige Ergebnisse. Das erste Ergebnis all dessen, ihr könnt es hier nachsehen, schaut in den Text, es entstand Ehrfurcht und Wunder. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Furcht, nicht Angst, Ehrfurcht. Und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Auch das fangen wir an, im Verborgenen zu erleben. Freitag Süßigkeitenfest, hier 100 Leute zusammen, dick, fett Party. Ihr glaubt gar nicht, wie Kinder feiern können. Die gingen ab hier. Und ganz hinten, Personen, das erste Mal eine Person, das erste Mal hier war und öffnet ihr Leben. Meine Frau Sarah hat mit der Person gesprochen und es bricht aus ihr heraus, das erste Mal hier, jemand aus dem Ort, noch nicht mit Jesus unterwegs, und es bricht alles aus ihr heraus und sie lässt ihre ganze Last, alles, was sie belastet, wirklich heftige Dinge, und sie holt es raus und weint und empfängt Ermutigung, empfängt Zuspruch, empfängt Liebe und das Herz ist jetzt bereit, weiterzugehen, weiter sich zu öffnen. Das sind Wunder. Das, was wir hier tun, das ist doch nicht, weil uns langweilig ist. Also ein Süßigkeitsfest zu organisieren, macht man doch nicht, weil einem langweilig ist. Also da sucht man lieber nach anderen Dingen, als das sowas zu organisieren. Hinterher alles aufräumen, das ganze Chaos. Ihr wisst, wie Kinder sein können, wie Tsunamis. Aber wir tun das, weil wir Wunder erwarten. Wir erwarten Wunder. Und wir erwarten, dass solche Menschen zu Jesus finden, gerettet werden, innere Heilung erleben und auch sie einen Unterschied machen in ihrem Leben. Amen. Und auch das erleben wir. Das zweite Ergebnis war eine radikale Großzügigkeit. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Sie wurden plötzlich aufmerksam für Nöte, bereit zum Opfern. Nicht für sich selbst wollten sie leben, sondern sie wollten weitergeben. Das dritte Ergebnis war ein ansteckendes, ein exponentielles Wachstum. Und wenn wir den Text anschauen, sehen wir, sie lebten in Gemeinschaft, es entstand Freude. Also, nur mal so, nicht immer, wenn man in Gemeinschaft geht, entsteht Freude. Kennst du das? Aber bei denen war das so. Können wir uns ein Häppchen abschneiden? So, wir kommen zusammen, Herr Pastor, ich habe einmal ein kritisches Wort. Ich wollte noch mal was kritisieren. Oder ja, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Oder du hast mich nicht gesehen oder du hast mich nicht angerufen. Ja, sorry, tut mir leid, aber ist ja nicht persönlich. Da war Freude, sie lobten, sie feierten und es entstand Wohlwollen beim Volk. Denn wisst ihr, was ich glaube? Wenn wir Kinder Gottes anfangen, uns in den Prinzipien des Reiches Gottes zu bewegen und zu begegnen, wird es Auswirkungen haben auf unsere Gesellschaft. Und es entsteht Wohlwollen, weil die Menschen sagen, hey, ihr Christen, ihr seid denn erstens nicht immer nur am Meckern, ihr dient uns, ihr tut uns gut, ihr liebt uns, ihr seht uns. Und das fünfte, das Ergebnis war, Gott fügte Menschen hinzu. Und beachtet die Reihenfolge. Sie versuchten nicht Gemeinde zu bauen, sie lebten Jüngerschaft und Jesus baute seine Gemeinde. Und das ist meine Botschaft, wo ich jetzt durchs Land gehe. Nächste Woche bin ich in Lübeck, mache eine Konferenz mit der Evangelischen Allianz Lübeck. Die haben mich eingeladen. Es ist crazy, was zurzeit passiert, ja? Evangelistische Dienste melden sich an und wollen diese Themen hören. Und meine Botschaft ist überall die gleiche. Ich habe einige Botschaften, aber eine ist, hört auf, euch busy zu machen in Programme und den Menschen zu übersehen. Fangt an, euch in Menschen zu investieren und Gott wird dadurch seine Gemeinde bauen. Schön, dass ihr mit mir seid. Ich weiß, dass ihr mit mir seid. Ich frotzel nur manchmal ein bisschen. Ich weiß, dass ihr mit mir seid. Und ich möchte mich bedanken oder wir, dass ihr mit uns seid. Dass ihr uns unterstützt. Dass ihr uns für uns betet. Und dass ihr uns liebt. Ich und wir glauben, diese Gemeinde ist, Gott tut etwas Neues unter uns. Und auch wenn du das manches noch nicht verstehst oder sagst, hey, irgendwie, ich kann damit noch gar nichts richtig anfangen. Keine Sorge, mir ging es vor 3 Jahren genauso. Ich konnte damit auch nichts anfangen. Und ich wollte auch oft hinschmeißen. Und ich habe gesagt, Gott, ich verstehe das nicht. Das ist mir zu mühselig. Das ist zu hart, so zu leben. Auch wieder jemanden nachgehen. Auch wieder jemanden an mein Herz lassen, der mich in 3 Monaten verlässt. Und wieder für jemanden fasten. Und Gott sagt, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und was wir erleben, sind Wunder über Wunder über Wunder. Und immer mehr Häuser eröffnen sich. Jetzt jüngst haben wir ein Haus geöffnet. Mit Leuten, die in diesem Mindset leben. Und wisst ihr, wer in dieses Haus jetzt kommt? Jesus sowieso. Halleluja. Die Nachbarn. Und bei der Frage, hättet ihr euch das gedacht, dass das mal passiert? Sofort die Antwort, nö. Überhaupt nicht. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Schaut, Todd Wilson hat mal gesagt, indem wir füreinander sorgen und eine gesunde Familie innerhalb der Bewegung modellieren, also in diesen kleinen Gruppen, wollen Außenstehende zu Insidern werden. Die, die fern von Gott sind, wollen instinktiv das, was die, die nahe bei Gott sind, aktiv erleben. Habt ihr das gehört? Das, was Gott, das, was wir mit Gott erleben, wird anziehend sein für Menschen, die das nicht haben. Weil die sagen, du hast Frieden, woher hast du das? Ja, ich habe das durch Gott. Ich will das auch. Und dann führen wir sie da rein. Unsere Vision, unsere neue Vision, um die es geht, wollen wir in diesen drei Worten zusammenfassen. Jesus verändert Leben. Jesus verändert Leben. Jesus ist das Zentrum. Amen. Es geht um Jesus. Nicht Programme. Jesus ist unser Maßstab, unser Retter, unser Lehrer. Die entscheidende Frage ist, alles, was wir als Gemeinde tun, muss diese Frage beantworten. Macht es Jesus sichtbar? Wird Jesus dadurch sichtbar gemacht, durch das, was wir hier machen? Das Zweite ist verändert. Dallas Willard hat einmal gesagt, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, und das hat mich vor vielen Jahren, hat es auf diese Reise gebracht, wo ich heute stehe. Christen haben Wege gefunden, Christen zu sein, ohne Christus ähnlich zu sein. Ich denke, das lasse ich einfach mal so stehen. Unser Ziel ist, Wege zu finden, um Jesus wieder ähnlicher zu sein. Okay? Wir können Bibelexperten sein und trotzdem nicht wie Jesus leben. Du kannst tolle Veranstaltungen machen, aber trotzdem dich nicht den Einzelnen sehen. Jesus möchte uns verändern und transformieren. Seid ihr mit mir? Und das Dritte ist Leben. Jesus sagte einmal in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, Leben in Fülle. Amen. Und das ist es. Leben bedeutet Frucht. Leben bedeutet Multiplikation. Leben bedeutet, dass du anfängst, Menschen zu erreichen. Und deswegen möchte ich den neuen Namen von diesen sogenannten Zellgruppen launchen. Diese Zellgruppen, mit denen sich manche ein bisschen schwer tun, nennen wir ab sofort Life Groups. Life Groups, warum? Weil es Leben ist. Weil es Leben beinhaltet. Weil es abgeleitet von dieser Vision, Jesus verändert Leben. Und Life Groups ist der Ort, wo diese Vision auch Realität wird. Wenn ich immer Zellgruppen gesagt habe, dann haben Leute gedacht, trefft ihr euch in einer Gefängniszelle? Nee, das ist abgeleitet von einer Zelle, ne, im Körper. Multiplikation. Und wir haben es bewegt und wir merken so Life Groups, damit können sich die Leute ein bisschen schneller identifizieren. Wir glauben, dass diese Life Groups ein Schlüssel sind für die Zukunft der Kirche. Warum? Weil die Christen befähigt sind und trainiert sind, Mission zu leben, Reich Gottes zu bauen und Nicht-Christen eingeladen werden, Jesus kennenzulernen, damit sich ihr Leben verändert und dass auch sie wieder anfangen, Leben weiterzugeben. Amen. Denn wir glauben, Jesus verändert Leben. Aber ich möchte auch, Jesus verändert Leben. Versteht ihr? Ich möchte so leben, wie Gott mich verändert. Und die vier DNA-Elemente von diesen Life-Groups könnt ihr hier sehen. Ab, Leben mit Gott. Gebet, Lobpreis, Bibelstudium, Begegnung mit Jesus. In, Leben miteinander. Echte Gemeinschaft, Verletzlichkeit, füreinander Dasein. Out, Leben füreinander, Evangelisation, einladen, dienen für Freunde und beten. Und Forward, Multiplikation, Leiter ausbilden, neue Gruppen starten und eine Bewegung schaffen. In Brasilien war ich bei Leuten und die haben 70 Leute in ihrer sogenannten Zellgruppe, wir nennen sie Life Groups. 70 Leute, das ist bei manchen so viel wie eine Gemeinde ist. Und dann haben sie gesagt, und demnächst multiplizieren wir uns und teilen wir uns. Und dann sage ich, ist das nicht traurig? Ist das für euch nicht traurig? Und dann war ihre Antwort prompt, nein, Wir feiern. Denn jetzt können wir mehr Menschen erreichen und das ist das Ziel. Ihr Mindset ist ein ganz anderes. Jetzt sind wieder Räume da. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 47, und das ist so der, das hat Gott uns mitgegeben. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und das ist die Vision. Dass Gott täglich rettet. Täglich rettet. Nicht wegen perfekter Programme oder Strategien, sondern weil wir wissen und sie wussten, Jesus verändert Leben. Amen. Und ich möchte jetzt einen Brief vorlesen. Weil in der letzten Zeit mir immer wieder sagen, Jürgen, du sprichst immer wieder, dass man sich in Menschen investieren soll. Und zu mir sagen unter Tränen Pastoren, Leiter, Leute in den Gemeinden, es hat sich nie so richtig jemand in mich investiert. Und ich möchte euch einen Brief vorlesen und betrachtet diesen Brief als Brief von Gott, als vom Vater. Samuel, vielleicht magst du einfach das untermalen mit Gitarre. Denn es ist ein emotionaler und persönlicher Brief. Denn ich glaube, all das, was Gott hier vorhat, die Grundlage dessen ist die Vaterliebe. Kein Programm, kein Konzept, sondern das, was Gott in dir sieht. Ein Brief von deinem himmlischen Vater. Du kannst die Augen schließen, du kannst die Augen offen lassen, aber es ist ein Brief für dich. Mein geliebtes Kind, ich sitze hier und denke an dich. Ja, du hast richtig gelesen oder richtig gehört. Der Gott des Universums denkt an dich in diesem Moment, während du diese Zeilen hörst. Ich sehe den Schmerz in deinen Augen. Ich kenne jeden Moment, in dem du dich gefragt hast, bin ich überhaupt etwas wert? Hat jemals jemand an mich geglaubt? Ich war da, als die Tränen über deine Wangen liefen. Ich war da, als du dachtest, niemand würde sich je die Zeit nehmen, wirklich in dich zu investieren. Aber heute will ich dir mein Herz öffnen. Weißt du, was ich empfinde, wenn ich dich ansehe? Stolz. Ja, du hast richtig gelesen und gehört. Ich bin stolz auf dich. Nicht wegen dem, was du geleistet hast oder nicht geleistet hast. Ich bin stolz auf dich, weil du mein Kind bist. Lange bevor du deinen ersten Atemzug getan hattest, habe ich bereits jeden Tag deines Lebens geplant. Ich habe Gaben und Fähigkeiten in dich hineingelegt, die so einzigartig sind wie deine Fingerabdrücke. Und weißt du was? Ich bereue nichts davon. Nicht einen einzigen Traum, den ich in dein Herz gelegt habe. Nicht eine einzige Begabung, die ich dir geschenkt habe. In Römer 11, Vers 29 sage ich dir, meine Gaben sind unwiderruflich. Was ich gebe, nehme ich niemals zurück. Du fragst dich, warum niemand an dich geglaubt hat? Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Ich habe Menschen in dein Leben geschickt, aber sie haben Fehler gemacht. Sie waren zu beschäftigt, zu blind oder zu verletzt, um zu sehen, was ich in dir sehe. Das bricht mein Herz genauso wie deines. Aber ihr Versagen definiert nicht deinen Wert. Du bist nicht weniger wertvoll, weil andere blind waren für deinen Schatz. Ich habe gesehen, wie du unter deinem Potenzial gelebt hast, wie Angst dich davon abgehalten hat, neue Dinge auszuprobieren. Wie du dich selbst ausgebremst hast, bevor du überhaupt angefangen hast. Und das tut mir in der Seele weh, denn ich weiß, wozu du fähig bist. Aber heute sage ich dir, es ist nie zu spät. Heute investiere ich in dich. Nicht mit Geld oder oberflächlichen Worten, sondern mit meiner ganzen göttlichen Kraft. Deine Schwäche plus meine Stärke, das ist eine unschlagbare Kombination. Ich werde dir nie eine Aufgabe geben, für die ich dich nicht ausgerüstet habe, nie. Weißt du, warum ich gerade dich ausgewählt habe? Weil ich Menschen liebe, die sich selbst nicht für qualifiziert halten. Mose sagte, ich kann nicht reden. David war nur ein Hirtenjunge. Gideon versteckte sich vor seinen Feinden. Maria war ein Teenager aus einem unbedeutenden Dorf. Petrus war ein ungebildeter Fischer. Paulus verfolgte meine Kinder. Und trotzdem habe ich sie alle gebraucht. Nicht trotz ihrer Schwäche, sondern gerade wegen ihrer Schwäche. Denn wenn sie Großes vollbrachten, war klar, das war ich, der durch sie gewirkt hat. Das Gleiche will ich mit dir tun. Du bist nicht zu jung, nicht zu alt, nicht zu beschäftigt, nicht zu schwach. Du bist genau richtig. Du bist meine erste Wahl, nicht meine zweite oder dritte, meine erste. Aber ich zwinge dich nicht. Meine Güte soll dich zur Veränderung bewegen, nicht mein Zorn. Wie bei Zachäus, dem kleinen Zöllner, der auf den Baum geklettert ist. Ich habe ihn nicht beschimpft oder zurechtgewiesen. Ich habe ihm einfach Liebe und Respekt gezeigt und das hat alles verändert. Und das tue ich auch mit dir. Ich schreie nicht. Ich kritisiere nicht. Ich verurteile nicht. Ich liebe bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Manchmal weinst du nachts und fragst, wo warst du, Gott? Ich war da. Ich habe jeden deiner Tränen gesammelt. Ich war da, als andere dich enttäuscht haben. Ich war da, als du aufgeben wolltest. Und ich habe gewartet, geduldig gewartet, bis du bereit wirst zu hören, was ich über dich denke. Hier ist, was ich sehe, wenn ich dich anschaue. Ich sehe jemanden, der anderen Menschen helfen wird, ihr Potenzial zu entdecken. Gerade weil du weißt, wie es sich anfühlt, übersehen zu werden. Ich sehe jemanden, der mit einem gebrochenen Herzen heilen wird. Ich sehe jemanden, der aus seiner größten Wunde seine größte Gabe machen wird. Ich sehe Mut in dir, den du noch nicht kennst. Ich sehe Träume, die darauf warten, Wirklichkeit zu werden. Ich sehe eine Zukunft so hell, dass sie dich blind machen würde, wenn ich sie dir jetzt zeigen würde. Du bist mein Meisterwerk. In Epheser 2, Vers 12 sage ich dir, du bist mein Kunstwerk, geschaffen für gute Werke, die ich schon vorbereitet habe. Du bist nicht nur irgendein Produkt am Fließband, du bist ein handgemaltes Unikat, das ich mit unendlicher Sorgfalt und Liebe geschaffen habe. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Weder deine Vergangenheit noch deine Fehler, weder deine Zweifel noch deine Ängste, weder das, was andere über dich gesagt haben, noch das, was du über dich selbst denkst. Nichts. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Was ich von dir möchte, komm zu mir. Bring mir deine zerbrochenen Träume. Bring mir deine Enttäuschungen. Bring mir deine Angst vor dem Versagen. Leg alles vor meine Füße. Und dann lass mich dir zeigen, wer du wirklich bist. Lass mich in dich investieren, wie niemand es je getan hat. Lass mich dir Aufgaben geben, die dich zum Leben erwecken. Lass mich durch dich anderen zeigen, was bedingungslose Liebe bedeutet. Du bist nicht nur wertvoll, du bist unbezahlbar. Es gibt keinen Ersatz für dich. Wenn du nicht tust, was ich für dich geplant habe, bleibt eine Lücke im Universum, die niemand sonst füllen kann. Die Menschen, die du berühren sollst, warten auf dich. Die Probleme, die du lösen sollst, brauchen genau deine einzigartige Perspektive. Vertraue mir noch einmal. Ich weiß, du wurdest enttäuscht. Ich weiß, es tut weh zu hoffen. Aber ich bin nicht wie die Menschen, die dich im Stich gelassen haben. Ich verlasse meine Kinder nie. Ich gebe niemals auf. Meine Pläne für dich sind gut, voller Hoffnung und Zukunft. Heute fängt dein neues Leben an. Nicht morgen, nicht nächste Woche, heute. In diesem Moment, während du diese Zeilen hörst, beginnt deine Geschichte neu. Die Geschichte von jemandem, der endlich versteht, wie kostbar er ist. Die Geschichte von jemandem, der aufsteht und in seine Berufung hineinwächst. Ich warte nicht darauf, dass du perfekt wirst. Ich warte darauf, dass du Ja sagst. Zu mir, zu dir selbst, zu der Zukunft, die ich für dich geplant habe. Steh auf, mein Kind. Deine Zeit ist gekommen. Die Welt braucht das, was nur du geben kannst. Und ich bin dein himmlischer Vater. Und ich, dein himmlischer Vater, werde jeden Schritt mit dir gehen, versprochen. In unendlicher Liebe und mit grenzenlosem Glauben an dich, dein himmlischer Vater, der niemals aufgibt. PS, wenn du das nächste Mal zweifelst, ob du wichtig bist, denk daran, Ich, der Schöpfer von Millionen von Galaxien, kenne deinen Namen. Ich höre dein Herz schlagen und ich lächle, wenn ich an dich denke.